Der Weihnachtsfrieden. Der Weihnachtsfrieden war eine von den Befehlshabern nicht genehmigte Waffenruhe während des Ersten Weltkrieges. Er begann am 24. Dezember 1914 und setzte sich noch einige Tage fort. Die Feuerpausen traten an mehreren Abschnitten der Westfront auf. In Flandern begegneten sich vor allem deutsche und britische Soldaten und kamen ins Gespräch, teilten Lebensmittel und sangen Weihnachtslieder. Mit dem Begriff Weihnachtsfrieden verbinden viele Menschen heute vor allem die Ereignisse an der Frontlinie zwischen Meesen und Nieuwkapelle, wo sich die verfeindeten Truppen direkt gegenüberlagen. Vorausgegangene offizielle diplomatische Bemühungen. Papst Benedikt XV. Bemühte sich kurz vor Weihnachten um einen Waffenstillstand. Am 13. Dezember 1914 bestätigte die vatikanische Zeitung L'Osservatore Romano diese Initiative offiziell. Das Blatt erklärte, der Heilige Vater handle aus religiösen Motiven, aus Menschlichkeit und aus Rücksicht auf die Familien der Soldaten. Alle Regierungen hätten den Vorstoß mit Respekt aufgenommen. Die meisten Staaten zeigten Zustimmung und Sympathie. Einige Regierungen hielten die Idee jedoch für nicht durchführbar. Die Kölnische Zeitung berichtete später, sie habe in Berlin erfahren, dass der geplante Weihnachtsfrieden am Widerstand Frankreichs und Russlands gescheitert sei. Diese Angabe lässt sich nach heutigem Wissen nicht belegen. In einer Ansprache am 25. Dezember 1914 erwähnte der Papst seine Bemühungen um den Weihnachtsfrieden. Zu Beginn des folgenden Jahres, also 1915, setzte er sich zusätzlich für den Austausch dienstuntauglicher Kriegsgefangener ein. Kaiser Wilhelm II. Antwortete darauf positiv. Hintergrund: Die Ereignisse von 1914 sind fester Teil der britischen kollektiven Erinnerung. Häufig werden sie romantisch verklärt erzählt. Die tatsächlichen Abläufe lassen sich heute jedoch kaum noch sicher nachzeichnen. Zeitgenössische Berichte waren lückenhaft oder widersprachen einander. Viele Überlieferungen wurden im Lauf der Jahre ausgeschmückt. Amtliche Dokumente liefern nur wenige verlässliche Informationen. Einen Hinweis auf einen inoffiziellen Weihnachtsfrieden liefert ein Verbot der obersten Heeresleitung zu Beginn von 1915. In diesem Schreiben heißt es, zu Weihnachten und zum Jahreswechsel habe der freundschaftliche Umgang an einigen Frontabschnitten fast einem Waffenstillstand entsprochen. Mitunter hätten die Soldaten ihre Gefechte auf die Mittagszeit und die Teestunde abgestimmt. Die Gräben der Westfront, Ende 1914. Der Krieg war von deutscher Seite nach dem Schlieffenplan als rasches Umfassungsmanöver gegen die Truppen der Entente gedacht. Nach der ersten Marne-Schlacht änderte sich jedoch das Bild. Die neuen Kampfbedingungen brachten große Verluste an Soldaten und einen wachsenden Mangel an Munition. Beide Lager sahen sich deshalb immer stärker zur Defensive gezwungen. Beide Heere versuchten anschließend, die gegnerische Flanke offen anzugreifen. Diese Bemühungen scheiterten im Norden an der Küste der Nordsee. Der Wettlauf zum Meer blieb erfolglos. Am Ende des Jahres 1914 wurde der Bewegungskrieg zu einem Grabenkrieg. Damit begann ein Stellungskrieg, in dem die Front aus langen Linien von Schützen und Laufgräben bestand. Schnelle Siege durch überraschende Überflügelungen waren nun ausgeschlossen. Zwischen der Schweiz und dem Ärmelkanal lagen sich die Soldaten in Grabensystemen gegenüber. Zu Beginn waren diese Anlagen lückenhaft und oft improvisiert. Schritt für Schritt wurden sie unter großer Anstrengung ausgebaut. Bis zum Ende des Jahres 1914 boten viele Stellungen jedoch nur geringen Schutz vor Scharfschützen oder Handgranaten. Die Armeen waren auf diese Form des Kampfes kaum vorbereitet. Ähnliche Erfahrungen hatte es bereits im Burenkrieg gegeben, und der russisch-japanische Krieg etwa 10 Jahre zuvor zeigte diese Entwicklung noch deutlicher. Jetzt mussten die Soldaten sich unter neuen, ungewohnten Bedingungen zurechtfinden. Der Herbst 1914 brachte zusätzlich sehr schlechtes Wetter. Viele Gräben an der nördlichen Westfront verwandelten sich in gefrorene Schlammlöcher. Nach nur 5 Monaten kam die Front fast völlig zum Stillstand und ein baldiges Kriegsende war nicht abzusehen. Überreste der menschlichen Zivilisation. Ende 1914 lagen die Soldaten in ihren Schützengräben. Sie sahen noch Reste von Kirchen, Dörfern und Feldern. Erst ab 1915 und 1916 bestimmte die Materialschlacht mit ständigem Trommelfeuer der Artillerie das Geschehen. Auf beiden Seiten lebte noch ein gemeinsames christliches Bewusstsein für Weihnachten als Fest der Nächstenliebe. Das zeigte sich in Liedern wie »Stille Nacht«, »Heilige Nacht«, das in vielen Sprachen ähnlich klingt. Die Soldaten erinnerten sich auch an die Worte von Papst Benedikt dem 15. Er hatte im August 1914 um einen Waffenstillstand zu Weihnachten gebeten. Die Kriegsparteien lehnten diesen Wunsch ab. Auch eine vergleichbare Bitte des Pariser Erzbischofs Léon Adolphe Hamet blieb erfolglos. Tradition zwischen den Gräben. Heute lässt sich nicht mehr genau sagen, wie der Waffenstillstand am 24. Dezember 1914 entstanden ist. Wahrscheinlich nahm er seinen Anfang in der Umgebung von Ypern. Dort verteidigten Soldaten der British Expeditionary Force, also der britischen Expeditionsstreitkraft, einen Abschnitt von rund 27 Kilometern. Diese Linie mussten sie nach der ersten Flandernschlacht halten. Die gegnerischen Gräben lagen oft nur 50 bis 100 Meter auseinander. Durch diese Nähe konnten die Soldaten einander rufen und miteinander sprechen. Schon vor Weihnachten legten deutsche und britische Einheiten in ruhigen Phasen kurz die Waffen nieder. Sie bargen Gefallene, halfen Verwundeten oder ruhten sich wegen großer Erschöpfung aus. Auch nach heftigen Gefechten ist solches Verhalten belegt. Dieses Miteinander hatte in früheren Konflikten bereits Tradition. Im Siebenjährigen Krieg in Nordamerika saßen Gegner am gleichen Lagerfeuer und spielten Karten. Im Krimkrieg teilten sie Lebensmittel und Tabak. Während des amerikanischen Bürgerkrieges angelten sie am selben Fluss und sammelten gemeinsam Beeren. Aus dem Zweiten Burenkrieg ist ein Fußballspiel zwischen Buren und englischen Soldaten überliefert. Im Zweiten Weltkrieg hörten Einheiten des Afrikakorps und britische Soldaten zusammen das Lied »Lili Marleen«. Geschenke und Pakete auf beiden Seiten. Am 23. Dezember 1914 wünschten sich viele Soldaten, die Weihnachtsgeschenke aus der Heimat ohne Angst öffnen zu können. Jeder britische Frontkämpfer erhielt ein königliches Päckchen. Darin lag eine Princess Mary Box, eine kleine Metalldose mit dem Porträt der Prinzessin Mary, der einzigen Tochter von König Georg dem 5. Die Dose enthielt Schokolade, Scones, Zigaretten, Tabak und eine Grußkarte der Prinzessin. Ein beigefügter Druck zeigte den König als fürsorglichen Truppenvater mit den Worten: »Möge Gott euch schützen und sicher nach Hause bringen.« Insgesamt wurden 355.000 dieser Dosen verschickt. Auch viele deutsche Soldaten bekamen zu Weihnachten 1914 Pakete. Gemeinden stifteten sie aus öffentlichen Mitteln. Familien schickten weitere Sendungen mit warmer Kleidung, Essen, Alkohol, Zigaretten und Briefen. In Deutschland herrschte damals noch kein Mangel an Lebens- und Genussmitteln. Außerdem ließ die oberste Heeresleitung zehntausende kleine Weihnachtsbäume an die Front transportieren. In Frankreich und Belgien fanden solche groß angelegten Aktionen kaum statt. Das Fest hatte dort traditionell weniger Gewicht und beide Länder litten unmittelbar unter den Zerstörungen des Krieges. Die Kämpfe auf eigenem Boden ließen den Hass auf Deutschland größer werden als den britischen. Die Geschenke stärkten die Moral der Soldaten. Nach entbehrungsreichen Wochen spürten sie zum ersten Mal wieder einen Hauch von Frieden. Dennoch blieben Kälte, Schmutz und Not ihr Alltag. Die Front war gerade erst erstarrt, Fürsorgeeinrichtungen entstanden erst langsam im Hinterland und eine Munitionskrise lähmte beide Seiten. Der Winter brachte die Kämpfe fast zum Stillstand. So wuchs auf beiden Seiten der Wunsch, die Tradition des Schenkens sogar mit dem nahen Gegner zu teilen. Ein englischer Korrespondent berichtete, deutsche Soldaten hätten einen Schokoladenkuchen über das Niemandsland gereicht, den die Briten dankbar annahmen. Ein Deutscher rief auf Englisch hinüber, man wolle um 7:30 Weihnachtslieder singen und bat darum, nicht zu schießen. Als Zeichen stellte er Kerzen auf den Grabenrand. Die Briten stimmten zu. Nach dem deutschen Gesang applaudierten sie und wurden eingeladen, mit einzustimmen. Ein Brite rief, er würde eher sterben, als Deutsch zu singen, worauf die Deutschen lachend antworteten, sie würden ihn sonst selbst töten. Dann sangen die Briten auf Englisch, während immer mehr Deutsche ihre kleinen Tannenbäume auf die Grabenränder stellten. 24. Dezember. Feinde im Niemandsland. Der Morgen des 24. Dezember war klar. Der ständige Regen hatte aufgehört. In manchen Abschnitten der Front fielen noch Schüsse. An vielen Stellen herrschte jedoch Stille. Nur die Zurufe der einander gegenüberliegenden Soldaten durchbrachen die Ruhe. Erste Soldaten baten den Gegner, gefallene Kameraden bergen zu dürfen. Sie gingen unbewaffnet in das Niemandsland und niemand schoss. Nachdem die Toten beerdigt waren, kamen die Männer ins Gespräch. Viele redeten auf Englisch, weil zahlreiche Deutsche durch die vom Kaiser geförderte Nähe zu England Englisch gelernt oder sogar in Großbritannien gearbeitet hatten. Häufig heißt es, nur einfache Soldaten hätten aus Protest die Waffen niedergelegt, weil sie sich als Kanonenfutter fühlten. Tatsächlich beteiligten sich jedoch auch viele Offiziere und führten teilweise Verhandlungen. Einer von ihnen war Leutnant Kurt Zemisch vom Sächsischen Infanterieregiment 134. Zemisch, Lehrer aus Weischlitz im Vogtland, sprach Französisch und Englisch. In seinem Tagebuch hielt er fest, er habe seinen Männern befohlen, während der Weihnachtsfeiertage nicht auf den Gegner zu schießen. Sie sollten Kerzen und Tannenbäume auf die Gräben stellen. Die Briten hätten mit Pfeifen und Klatschen zugestimmt. Zemisch blieb, wie die meisten seiner Kameraden, die ganze Nacht wach. Am nächsten Tag schrieb er, einige Briten seien mit einem Fußball aus ihrem Graben gekommen. Die Männer hätten ihn hin und her gekickt. Der englische Kommandeur und Zemisch fanden übereinstimmend, dass dieses Erlebnis unvorstellbar und wunderbar gewesen sei. Viele hohe Offiziere, darunter der Oberbefehlshaber der British Expeditionary Force, Sir John French, erließen strenge Disziplinarmaßnahmen gegen die eigenen Truppen. Andere Vorgesetzte reagierten gelassener und gingen davon aus, dass der Krieg nach Weihnachten wie gewohnt weitergehen würde. Die Führungsebenen beider Kriegsparteien zeigten sich also zwiespältig. Einzelne Ereignisse und Erinnerungen. Im französischen Dorf Fromelles, westlich von Lille und ungefähr 30 Kilometer südlich von Ypern, verließen Soldaten des Regiments Gordon Highlanders ihre Schützengräben. Sie gingen in das etwa 80 Meter breite Niemandsland, um gefallene Kameraden zu bergen. Dort feierten die Gegner einen gemeinsamen Gottesdienst. Der Regimentspfarrer sprach den Psalm 23 auf Englisch, anschließend wiederholte ihn ein englischer Student auf Deutsch. Die Deutschen standen auf der einen Seite, die Briten auf der anderen, alle ohne Kopfbedeckung. Leutnant zweiter Klasse Arthur Pelham Byrne beschrieb den Moment in seinem Tagebuch. Die Deutschen standen auf der einen Seite, die Engländer auf der anderen. Die Offiziere bildeten die vorderste Reihe, jeder hatte die Mütze abgenommen. Ich glaube, einen solchen Anblick wird man nie wieder erleben. Am selben Ort berichtete der britische Hauptmann Armes, dass nur einzelne Schüsse und ein fernes Geschütz zu hören gewesen seien, sonst habe Stille geherrscht. Er erlaubte einigen seiner Männer, sich mit den Deutschen zu treffen. Im Niemandsland tauschten sie Tabak und sprachen miteinander, so gut es ging. Weiter südlich riefen sächsische Soldaten den Royal Welsh Fusiliers zu, sie wollten an diesem Tag nicht kämpfen. Kurz darauf rollten drei Deutsche ein Fass Bier in die Mitte. Hauptmann Stockwell ging ihnen entgegen. Ein deutscher Offizier sagte auf Deutsch, die Briten sollten das Bier ruhig nehmen, es gebe noch genug. Stockwell schickte als Gegengabe mehrere Weihnachtspuddings hinüber. Später tranken die Offiziere gemeinsam, stießen an und kehrten zu ihren Linien zurück. Den ganzen Abend sangen beide Seiten. Leutnant Niemann schrieb an die Zeitung The Times, in seinem Abschnitt bei Frelinghien Hupleins habe es ein Fußballspiel gegeben, das 3:2 für die Deutschen ausgegangen sei. Ob dieses Spiel wirklich stattfand, lässt sich heute nicht mehr klären. Sicher ist jedoch, dass Soldaten beider Seiten den Ball hin und her kickten, ohne Tore oder Schiedsrichter. Am 11. November 2008 wurde im Dorf Frelinghien eine Gedenktafel enthüllt. Mehrere Berichte sprechen außerdem von einem gemeinsamen Schweinebraten im Niemandsland, von gegenseitigem Haareschneiden und Rasieren, von weiteren Fußballspielen sowie von Tauschgeschäften mit Tabak, Zigaretten und Schokolade. An einem anderen Frontabschnitt brachte ein deutscher Soldat einen betrunkenen Franzosen zurück zu dessen Stellung und legte ihn behutsam vor den Stacheldraht. Die meisten Aufzeichnungen stammen von britischer Seite. Bekannt ist das Tagebuch des Hauptmanns Sir Edward Hulls von den Scots Guards. Als er vom Hauptquartier zurückkam, stellte er überrascht fest, dass sich seine Männer mit den Deutschen verbrüdert hatten. Er schrieb, Schotten und Deutsche verbrüderten sich auf die herzlichste Weise. Sie tauschten Andenken, gaben ihre Anschriften weiter und zeigten Familienfotos. Einer unserer Männer bot einem Deutschen eine Zigarette an. Der Deutsche fragte, Virginia? Unser Mann antwortete, ja, gerader Schnitt. Darauf der Deutsche, nein, danke, ich rauche nur türkischen Tabak. Das brachte uns alle zum Lachen. Auch an der Ostfront kam es zu ähnlichen Vorgängen. Ein Bericht aus der Festung Przemysl meldete, die Besatzung habe beschlossen, den Russen zu ihren Feiertagen alles Gute zu wünschen und jeden Angriff zu unterlassen. So entstand während der Weihnachtsfeiertage ein inoffizieller Waffenstillstand, wie er auf der gesamten Front selten zu finden war. Das Ende des Waffenstillstandes. Man geht heute davon aus, dass an der Westfront mindestens 100.000 Soldaten am Weihnachtsfrieden teilnahmen. Es handelte sich vor allem um britische und deutsche Truppen. Die meisten Begegnungen fanden am 23. und 24. Dezember 1914 statt. Einzelne Feuerpausen dauerten länger und reichten bis in den Januar 1915. Schon im 19. Jahrhundert verständigten sich Soldaten an weniger wichtigen Frontabschnitten, manchmal kurz, um Verwundete zu versorgen und Gefallene zu bergen. Solche Absprachen wurden jedoch kaum je offiziell gemeldet. In manchen englischen Stellungen endete die Ruhe erst am 26. Dezember, dem Boxing Day. Einige schottische Einheiten feierten sogar bis zum Neujahrstag weiter, weil dieser Tag für sie besonders wichtig war. Ein häufig zitiertes Beispiel liefert der Bataillonsbericht der Hauptleute Dunn und Stockwell von den Royal Welsh Fusiliers. Ihre Einheit hatte einige Bierfässer erhalten. Am Morgen des betreffenden Tages gegen 8:30 gaben die Briten 3 Schüsse in die Luft ab und hissten eine Fahne mit den Worten »Merry Christmas«. Auf der gegenüberliegenden Seite zeigte sich ein deutscher Hauptmann, der ein Tuch mit der Aufschrift »Thank you« hochhielt. Beide Offiziere salutierten und kehrten in ihre Gräben zurück. Kurz darauf feuerte ein deutscher Soldat 2-mal in die Luft und das Kriegsgeschehen setzte wieder ein. Konsequenzen: Der Waffenstillstand brachte auf keiner Seite der Front disziplinarische Folgen. Die deutschsprachige Presse berichtete dennoch darüber, obwohl lange das Gegenteil vermutet wurde. Besonders deutlich wurde das durch ein veröffentlichtes Verbot der obersten Heeresleitung. Von dieser militärischen Führung liegen weitere Aufzeichnungen vor. Auch die Berliner Tageszeitung Tägliche Rundschau griff das Thema auf. Ein Bericht schilderte die Stimmung so: Die feindlichen Soldaten sangen miteinander und tauschten an vielen Stellen Fotografien aus. Britische und französische Zeitungen schrieben freier. Sie stellten das Ereignis jedoch als kleine Verbrüderung an einem unbedeutenden Frontabschnitt dar. Zu Weihnachten 1915 versuchten einige Soldaten erneut, das Erlebnis des Vorjahres nachzuahmen. Die Befehlshaber unterbanden das und drohten mit Verfahren vor Militärgerichten. Ab 1916 kam es auch zu keinen kleinen inoffiziellen Waffenstillständen mehr. Das Niemandsland wurde zu einer dauerhaften Kampfzone. Überlebende: Seit 2005 lebt keiner der an den damaligen Ereignissen beteiligten Menschen mehr. Der letzte, wenn auch nur passiv beteiligte Augenzeuge, war Alfred Anderson. Er starb am 21. November 2005 im Alter von 109 Jahren. Anderson hatte als Soldat im Regiment Black Watch gedient. In einem privaten Gespräch erzählte er, dass er, damals in der Reserve, plötzlich eine unheimliche Stille wahrnahm. Die British Broadcasting Corporation sprach 1996 mit ihm und zitierte seine Eindrücke so: Es war sehr kalt und sehr still. Er sagte, er habe Stimmen gehört, die durch die nächtliche Luft getragen wurden. Doch letztlich nahm er nichts als völlige Stille wahr, was er als äußerst unheimlich empfand. 1930 wandte sich der überlebende Murdoch M. Wood an das britische Parlament. Er erklärte, die Soldaten hätten wohl niemals wieder zu den Waffen gegriffen, wenn es nach ihnen gegangen wäre.